Hallo und herzlich willkommen zu Camperstyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele und heute mal wieder in einer Damenrunde und zwar mit der lieben Sabrina von Hallo Island. Und wie der Name schon sagt, sprechen wir heute über Island. Ein ganz besonderes Reiseziel, was vielleicht viele von euch schon gehört haben, aber wahrscheinlich noch nicht selber vor Ort waren. Und da habe ich mir die Sabrina geschnappt, weil die ist seit 15 Jahren ungefähr oder 12 Jahren Expertin für diese schöne Insel. Hallo Sabrina, herzlich willkommen.
Hallo Nele.
Stell dich doch einmal selber kurz vor, wer bist du, was machst du, wo trifft man dich an?
Okay, also du hast mich ja schon ganz gut vorgestellt. Ich bin Sabrina, lebe in Frankfurt und bin mindestens einmal im Jahr in Island. Das mache ich jetzt seit 2013 und daraus hat sich dann mein Blog entwickelt, wo ich jetzt seit 2014 über Island schreibe und Leuten von meinen Reisen erzähle und ja, worauf sie alles achten können, sollten und Tipps gebe.
Dann lag ich ja mit meinen 12 bis 15 Jahren genau richtig. Ich habe es jetzt so grob geschätzt. Mhm. Ich war selber noch nie in Island, würde immer wahnsinnig gerne mal hin, aber es hat sich irgendwie noch nicht so ergeben, weil so Wohnwagen und so, da sprechen wir ja nachher auch beim Thema Camping in Island ein bisschen drüber, hatte ich immer den Eindruck, ist vielleicht jetzt nicht das perfekte Reise- und Transportmittel dort. Aber das werden wir gleich von dir erfahren. Jetzt ist Island ja eine ganz besondere Insel. Für mich so aus der Ferne, alles, was ich bisher gesehen habe, ist so ein bisschen mystisch, landschaftlich, traumhaft. Wie würdest du denn Island in, sagen wir mal, 3-4 Sätzen beschreiben? Was bedeutet es für dich?
Für mich ist es immer noch das Gefühl, dass es einfach eine sehr, sehr große Landschaft ist, in der ich mich persönlich sehr klein fühle. Also das ist so ein Gefühl, was ich in Deutschland jetzt zum Beispiel relativ wenig habe. Dann ist Island, also auch landschaftlich bedingt, komplett wild. Und je nachdem, wo man ist, denkt man sich, man ist auf einem komplett anderen Planeten. Das ist ziemlich cool. Die Isländer an sich sind ein sehr sympathisches Völkchen, wenn man sie einmal geknackt hat oder wenn man so ein bisschen verstanden hat, wie die ticken. Und Island hat auch sehr viele skurrile Ecken. Das sind dann so Sachen wie Kunst im öffentlichen Raum, aber da ist dann einfach mal eine Dusche, die an einer heißen Quelle angeschlossen ist, oder es steht einfach irgendwo eine Toilette rum. Und das ist Kunst. Und es gibt ein ganz witziges Museum, das ist die Steinsammlung von Petra. Petra hat Island nie verlassen und hat aber Steine gesammelt. Und irgendwann haben Leute angefangen, ihr auch noch Steine vorbeizubringen. Also da liegen Tausende von Steinen bei ihrem Garten rum. Und das sind so diese kleinen, skurrilen Sachen, die mir jetzt so spontan einfallen.
Steine aus Island oder aus aller Welt?
Es hat mit Island angefangen und hat sich dann auf alle Welt ausgeweitet. Ach,
dann hätte ich jetzt endlich mal jemanden, dem ich meine Steinsammlung vererben könnte, die seit vielen Jahren hier immer von links nach rechts geschoben wird in unserem Arbeitszimmer. Okay, behalte ich mal im Hinterkopf.
Das kannst du mal probieren.
Petra aus Island, okay. Wann wissen wir ja, 2013 hast du gesagt, wie ist denn diese Liebe zu Island bei dir entstanden? War es Liebe auf den ersten Blick oder bist du da eher so reingewachsen? Was war dein erster Eindruck, als du zum ersten Mal auf der Insel warst? Nimm uns da mal ein bisschen mit, bitte.
Da muss ich noch mal ein bisschen ausholen. Ich habe als Kind ein Buch bekommen, das hieß Glosi, mein Islandpferd. Und das war mein absolutes Lieblingsbuch. Und so als, ich weiß nicht, 8-, 9-jährige Pferdemädchen natürlich, habe ich gedacht, boah, irgendwann fahre ich mal nach Island und dann reite ich da mit einem Islandpferd.
Oh, süß.
Und das hat so den Grundstein gelegt. Und dann war Island relativ lange von der Bildfläche verschwunden. Und als es so um die Urlaubsplanung ging, hatte ich dann irgendwann mal gedacht so, was ist denn eigentlich mit Island? Was kosten denn da die Flüge? Was kosten da die Unterkünfte? Kann man da nicht mal hin? Und dann, ja, hat das alles ganz gut gepasst und ich war 2 Wochen am Stück dort. Und schon so auf dem Weg vom Flughafen nach Reykjavik, was fast mit die langweiligste Ecke von Island ist. Also es ist einfach eine Landstraße durch ein bisschen Lavalandschaft. Da habe ich schon gedacht, oh mein Gott, ist das schön hier. Und das wird dann so mit jedem Kilometer, den man da irgendwie gesehen hat, einfach noch schöner. Und ja, es hat mich dann immer wieder zurückgezogen, weil ich immer noch nicht alles gesehen habe.
Wahrscheinlich auch jetzt nach den, wie oft warst du jetzt da, 15, 16 Mal?
Wahrscheinlich noch öfter. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen.
Und immer noch nicht alles gesehen?
Immer noch nicht alles gesehen.
Krass. Wie groß ist die Insel denn?
Ist gar nicht mal so groß. Ich weiß es gar nicht.
Ich google mal
Könnten
zeitgleich.
Wir schnell googeln.
Und du erzählst uns mal ein bisschen für alle, die noch nicht da waren und vielleicht auch noch nicht so viele Fotos gesehen haben wie ich, wie sind die Landschaften denn? Also du hast schon von Lavalandschaften gesprochen. Ich weiß, dass es auch Gletscher gibt, gibt auch Geysire. Kannst du da so ein bisschen das beschreiben, was man da so sehen kann?
Also grundsätzlich ist es ziemlich schroff und wild. Das hatte ich ja eben auch schon gesagt. Man hat schwarze Lavalandschaft. Das können Lavafelder sein, das können aber auch schwarze Strände sein, wo dann gerade in den Lavafeldern auch immer wieder Moos wächst. Also hat man kleine grüne Flecken, die dazwischen wachsen oder Blümchen. Und dann hat man auch recht viel Weideland, weil Island ja groß in der Landwirtschaft ist. Also es ist viele Schafe, viele Pferde, die müssen ja auch irgendwo was fressen. Man hat Geröll, gerade wenn man ins Hochland fährt. Also das ist dann wirklich extrem. Also ich kann es gar nicht so genau beschreiben, wie das Hochland eigentlich ist, weil das auch sehr vielseitig ist. Also man hat einerseits richtig so Geröllwüsten, andererseits dann, wo die Geothermie irgendwie am Start ist, hat man dann Täler, die alle Farben des Regenbogens haben. Es gibt einen Berg im Hochland, der ist blau. Also so ein ja, dunkles, sanftes Blau, würde ich sagen. Dann hat man Landschaften, die aussehen wie auf dem Mars. Man hat Gletscher. Man hat eigentlich, wenn man auf der Ringstraße unterwegs ist, das ist die Straße, die einmal rund ums Land geht, hat man meistens das Meer, was man sieht. Dann gibt es Canyons, die auch extrem beeindruckend sind. Ja, und ach so, es gibt noch die Westfjorde und die Ostfjorde. Und im Norden gibt es auch noch ein paar Fjorde. Also hat man auch Fjordlandschaft. Und das dann je nach Region stärker oder schwächer ausgeprägt. Und da würde ich sagen, sind die Westfjorde so das Beeindruckendste. Also alles.
Also im Grunde auch eine landschaftliche Vielfalt. Und für mich klingt es jetzt so, als wäre das tatsächlich eine Insel, die mich auch noch mal landschaftlich echt beeindrucken könnte. Weil für mich ist immer so, oder für uns beide eigentlich, wir sind jetzt halt so viel gereist, dass es manchmal schwer ist, noch so geflasht zu sein, wenn man so durch Europa zieht. Also ich hatte es jetzt zuletzt in den Pyrenäen tatsächlich auf katalanischer Seite, dass ich zum ersten Mal seit langem wieder echt umgehauen war, so von der Landschaft. Und das fehlt mir ein bisschen, weil am Anfang der Reisetätigkeit, sag ich mal, da war halt alles irgendwie noch so wahnsinnig faszinierend. Mhm. Und wenn du das jetzt so beschreibst, dann denke ich, das wäre halt jetzt doch auch noch mal eine Steigerung zu dem, was wir bisher vielleicht schon gesehen haben. Ich habe mal die Infos ein bisschen zusammengesammelt in der Zwischenzeit. Also 103.000 Quadratkilometer ist doch gar nicht mal so klein. Iceland IS sagt flächenmäßig zweitgrößter Inselstaat Europas und sehr dünn besiedelt, also nur 3,8 Einwohner pro Quadratkilometer. Und weil weder ich noch wahrscheinlich viele unserer Hörerinnen und Hörer sich was vorstellen können bei 100.000 Quadratkilometer, habe ich mal ganz schnell die KI befragt. Also es wäre ungefähr Bayern, Baden-Württemberg und Hessen zusammen. Ein bisschen weniger als die drei Bundesländer zusammen. Oder wenn man an Portugal noch ein Stückchen mehr dran klöppeln würde. Portugal hat ungefähr 92.000 Quadratkilometer. Also ist gar nicht mal so mini, wie ich dachte irgendwie, wenn man so auf die Karte guckt. Aber doch noch sehr überschaubar. Und wenn man sich jetzt so anschaut, 3,8 Einwohner pro Quadratkilometer ist ja sehr spärlich. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich das auch so ein bisschen in der Mentalität niederschlägt und in der Atmosphäre, die dort sozial und kulturell herrscht. Fühlt man sich da eher so ein bisschen, dass es wie so ein bisschen familiärer zugeht auf der Insel, oder sind die Leute eher reserviert? Wie muss ich mir das vorstellen?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, das hat sich geändert mit den Jahren. Als ich zum ersten Mal da war, war das auf jeden Fall noch ein bisschen familiärer und die Leute waren auch interessierter. Man ist ein bisschen leichter ins Gespräch gekommen. Und inzwischen wird Island ja so von den Touristen überrollt, dass da in vielen Regionen auch einfach gar kein Bock mehr
verstehe ich.
Ist, sich mit den Touris auseinanderzusetzen. Aber so grundsätzlich sind die Isländer ein bisschen reserviert, aber herzlich. Also ich denke, wenn man da wirklich in Not ist und irgendwo an der Tür klopft, dann bekommt man auf jeden Fall Hilfe. Da sind wenige, die einen dann irgendwie vom Hof jagen.
Wo du jetzt so oft da warst, also ich kenne das von mir, wenn wir irgendwo in Regionen unterwegs sind, entweder auf Inseln oder halt auch in kleineren Ortschaften, da kennt einen dann nach ein paar Wochen so die Vielzahl der Bevölkerung. Kennen die dich da jetzt? Also kommst du da hin und dann sagen die, ach, die Sabrina wieder, oder wie ist es?
Nee, so ist das nicht. Ich bin ja auch meistens nur relativ kurz an den Orten.
Also du reist dann auch viel?
Genau, ich mache Roadtrips und bin dann vielleicht mal 2-3 Nächte am Stück an einem Ort. Aber es ist schon so, wenn man Leute kennt, die dann wiederum Leute kennen und dann irgendwie eine Empfehlung bekommt und dann dahin fährt und sagt so, ja, die und die hat mich geschickt, dann sind die auch sofort so, ach super, ja toll, komm doch nochmal auf einen Kaffee rein, dann können wir uns nochmal unterhalten. Also das ist so ein ganz schöner Türöffner. Aber dass mich da jetzt die Leute kennen, wenn ich irgendwie in ein Örtchen reingetuckert komme, da bin ich weit von entfernt.
Okay.
Das brauche ich auch nicht.
Ja, du wirst ja wahrscheinlich auch ein bisschen in Ruhe dann alles entdecken können.
Genau.
Sprichst du denn mittlerweile ein bisschen Isländisch?
Ich habe einen Isländisch-Kurs gemacht, also eigentlich 6 Kurse an der VHS und dann nochmal einen Online-Kurs. Ich würde sagen, ich kann Pizza bestellen und also Pizza und Bier bestellen. Ich kann überleben.
Na, immerhin.
Und das war's. Radiowerbung verstehe ich so ein bisschen oder so grob, worin es in den Nachrichten geht. Aber das war's dann auch. Mir ist die Sprache viel zu kompliziert. Mein Kopf mischt sie dann mit den anderen Sprachen, die ich kann. Und dann ist das ein Kauderwelsch. Ja.
Ist das gälische Sprache, keltische? Oder was hat die für einen Ursprung?
Ich meine, das ist eine germanische Sprache.
Germanisch. Spannend.
Oder?
Aber
also
man kommt.
Altnordisch ist die älteste Sprache in Europa, glaube ich.
Okay.
Und davon, also da hängt Island noch am nächsten dran, von den Sprachen, die sich dann daraus entwickelt haben.
Haben wir jetzt leider verpasst, einen Einstieg zu machen, wie bei Sendung mit der Maus, dass du dich einmal auf Isländisch vorgestellt hättest. Das ist mir jetzt gerade erst eingefallen, dass man das hätte machen können.
Wir können es nach vorne schneiden.
Ja, dann sag doch mal, ich bin Sabrina und ich betreibe den Blog Hallo Island.
Der zweite Teil wird schon wieder schwierig.
Okay.
Góðan daginn, ég heiti Sabrina en ég elska Íslandi.
Cool.
Vielleicht, also es war grammatikalisch bestimmt nicht korrekt, aber das weiß ja niemand.
Ach, das weiß keiner, der uns hier zuhört wahrscheinlich. Aber man kommt ja wahrscheinlich mit Englisch gut zurande, ne?
Ja, überall.
Cool. Wir haben ja gesagt, wir sprechen heute über Camping und Backpacking in Island. Beides, glaube ich, für unsere Hörerinnen und Hörer spannend. Und ich weiß von Freunden von uns, von mexikanischen Freunden, die noch gar nicht so lange dort waren. Das war, glaube ich, vorletztes Jahr. Die waren total geflasht. Die waren mit einem Camper unterwegs. Und da haben wir aber auch relativ viel vorbereiten müssen. So. Und da würde ich jetzt mal gerne einsteigen, weil ja sich immer die Frage stellt, als erstes fahre ich da mit meinem eigenen Fahrzeug hin oder miete ich mir was von vor Ort, wenn man jetzt, so wie in diesem Fall, vielleicht auch eine etwas längere Anreise hat. Mhm. Vielleicht steigen wir damit mal ein. Was würdest du denn sagen, was ist da sinnvoller, nicht nur vom Anreiseweg her, sondern vielleicht auch von den örtlichen Gegebenheiten, Stichwort Allrad und Co.?
Ich würde sagen, es kommt ganz drauf an, was man in Island vorhat. Also wenn ich jetzt nur die Ringstraße fahren möchte, das ist einfach Asphalt, oder auf den befestigten Straßen fahren möchte, nicht ins Hochland will, das kann ich mit jedem Fahrzeug machen. Also da kann ich auch mein Womo von zu Hause einschippern. Da muss ich mir ja im Vorfeld überlegen, was möchte ich dem Fahrzeug zutrauen. Mhm. Das Wetter in Island kann mies sein. Es gibt immer wieder Stürme, wo dann auch Wohnmobile von der Straße gefegt werden.
Oha, okay.
Die liegen dann auf der Seite im Graben. Das ist immer traurig, wenn man da vorbeifährt und die da liegen sieht. Also da muss man sich so ein bisschen drauf einstellen, dass sowas passieren könnte. Und es gibt zum Teil Flächen, wo direkt neben der Straße eine Aschewüste ist. Mhm. Wenn es da ein bisschen windet, dann hat man schon so diesen Sandstrahleffekt. Das, ja, mit einem Mietwagen ist das nicht ganz so dramatisch wie mit dem eigenen, würde ich sagen.
Das hatten wir auch gesehen, als wir die Mietfahrzeuge für unsere Freunde uns angeguckt hatten, dass man da allerhand Zusatzversicherungen abschließen konnte, zum Beispiel gegen Ascheschäden, gegen ja so sehr spezifische Reifenschäden auch. Also irgendwie, wie hieß es dann, wir haben es übersetzen lassen, irgendwie, also quasi, wenn ein Felsen einen Reifen zerfetzt und solche Späße, dann habe ich auch gedacht, ja, das will ich dann wohl auch lieber mit dem Mietfahrzeug machen.
Ja, das hat man auf der Straße, auf der normalen Straße nicht so oft, dass da irgendwie ein Reifen vom Felsen zerfetzt wird. Das ist dann eher fürs Hochland gedacht.
Und ich muss ja mit der Fähre dann übersetzen, logischerweise. Mhm. Hast du ungefähr einen Überblick, was das kostet? Ich sag jetzt mal, wir müssen jetzt nicht für alle möglichen Fahrzeugtypen, aber für so einen vielleicht so einen normalen Campervan oder ein kleines Wohnmobil.
Das habe ich mal recherchiert für so einen 6-Meter-Van, glaube ich, war das. Das kommt ganz stark darauf an, wann man bucht und wann man Island besuchen möchte. Mhm. Ich würde mal sagen, mit 3.000 Euro ist man mindestens dabei.
Was?
Außer man kriegt jetzt einen absoluten Super-Deal und reist im, weiß ich nicht, Ende November oder im Januar, wenn sonst niemand hin will. Also es ist teuer.
Aber das dann hin und zurück, oder?
Ja.
Okay.
Also ich empfehle immer, wenn man länger als 3 Wochen in Island bleiben möchte, dann lohnt sich das eigene Fahrzeug mit der Fähre, mit dem ganzen Anreise und so weiter. Und alles, was drunter ist, würde ich mieten.
Ja, würde ich genauso unterschreiben bei den Preisen. Also ja. Die Mietfahrzeuge sind nach allem, was wir damals vor 1,5 Jahren oder wann es war, recherchiert hatten, schon ein bisschen teurer als wenn man jetzt in Deutschland zum Beispiel ein Wohnmobil mietet. Ich weiß nicht, hast du aktuelle Tagespreise gerade so ungefähr von bis im Kopf?
Nee, habe ich nicht.
Da können wir dann gleich nochmal das Ganze nachliefern oder vielleicht auch mal die ein oder andere Campervermietung in den Shownotes verlinken. Aber da war es auch so, dass wir gesagt haben, also selbst wenn wir ein Fahrzeug für die gehabt hätten in Deutschland, hätte es sich nicht gelohnt, das für die 2 Wochen darüber zu schiffen.
Ja, und da noch ein Tipp zu den Vermietungen. Die haben immer wieder Aktionen und Rabatte, also richtig gute Rabatte. Da kann man sich zum Teil 50% vom Mietpreis zusammensparen.
Oh.
Das geht dann auch über den Reisezeitraum. Also Langzeitbuchungen fangen bei denen, glaube ich, schon bei 7 Tagen an. Mhm. Und dann, wenn man länger als 7 oder als 10 Tage bucht, kriegt man da schon mal oft einen Rabatt. Je nachdem, wie früh man bucht, also buche ich jetzt schon im Oktober für den kommenden Mai oder Juni, dann gibt's auch noch mal gut Rabatt. Und Off-Season-Preise gibt's natürlich auch immer. Die wollen ja im Winter auch die Fahrzeuge loswerden.
Und du hattest jetzt gerade schon gesagt, die Fähre und wahrscheinlich auch die Mietfahrzeuge hängen preislich so ein bisschen davon ab, wann man bucht, also wie mit wie viel Vorlauf und wann man die Insel besuchen möchte. Wann ist denn in Island Hauptsaison, wann ist Nebensaison und was wäre aus deiner Sicht so die beste Reisezeit, wenn man irgendwie viel unternehmen möchte?
Mhm. Hauptsaison ist ganz klar Juli und August.
Also so wie bei uns.
So wie bei uns, da ist das Wetter am besten, da hat man das meiste Tageslicht und ja, kann einfach alles machen, was man möchte, würde ich mal sagen, außer Nordlichter sehen.
Ja, die kommen erst im Oktober oder so, ne? Oder September?
Ja, jetzt, wir haben ja jetzt gerade so starke Nordlichtjahre. Jetzt fangen sie auch schon Ende August an.
Ah, okay.
Also wenn es so ein bisschen dunkler ist als Tageslicht, dann sieht man sie im Moment schon. Also ja, so Ende August. Ja, September und Oktober finde ich persönlich richtig schön. Da hat man immer noch ausreichend Tageslicht. Das Licht tagsüber ist schon so dieses goldene Herbstlicht, was man hier so zum Sonnenuntergang hat. Also es ist für Fotografie extrem schön dann. Man kann immer noch genug machen. Man hat Nordlichter, man hat keine Papageientaucher mehr.
Oh.
Die hätte man dann im Mai und Juni. Aber Mai und Juni finde ich auch schön. Aber da kommt das Land gerade noch so aus dem Winterschlaf raus. Also da sind jetzt die Wiesen noch nicht so grün. Also die Natur braucht dann noch einen kleinen Moment, bis sie wieder komplett da und schön ist. Und man hat da auch noch, also zumindest ich auf meinen Reisen hatte da häufiger noch schlechtes Wetter und Stürme als im Herbst. Es kann aber auch einfach dran gelegen haben, dass ich Glück hatte.
Und Winter würdest du wahrscheinlich eher abraten, würde ich mal tippen.
Ich bin meistens im Winter da.
Ehrlich?
Ja.
Warum?
Weil es auch schön ist. Also ich war ganz oft im November da, weil da ein Festival stattfindet, was ich besucht hatte. Und dann hatte ich noch ein anderes Festival über Ostern ein paar Mal besucht. Und im Winter hast du halt definitiv sehr viel weniger Leute. Man hat Schnee. Ich finde da auch, ja, so diese ganze, ja, dieses, wie soll ich sagen, das ist da noch richtiger Winter.
Okay, also nicht so disselig und regnerisch wie bei uns, dass man da mal im Schneematsch ein bisschen rumlatschen kann, wenn man Glück hat, sondern richtig knackig.
Richtig knackig, genau. Es hat so seinen eigenen Reiz, finde ich. Das muss man aber auch erlebt haben, um sagen zu können, ist cool oder nicht cool.
Und gibt es da dann auch viele Möglichkeiten, irgendwie indoor was zu machen? Also gibt es da, ich sag jetzt mal, Saunen? Gibt es da irgendwie Wellness-Angebote oder irgendwas? Oder bist du dann knallhart auch vor der Tür und machst deine Touren?
Es kommt drauf an, wie viel Schnee dann liegt, wie viel man machen kann. Also wenn es okay ist, dann mache ich knallhart meine Touren. Das sind dann natürlich keine Mehrtagestouren oder so. Das sind dann mal 2 Stunden oder so, die ich dann wandern bin. Und zum Wellness-Thema hat Island ja Hotpots an jeder Ecke gefühlt. Also einerseits Schwimmbäder mit heißen Pötten. Da hat man dann so 38 Grad warmes Wasser.
Oh.
Das ist so die öffentliche Badewanne, da trifft man sich. Und also die Isländer treffen sich da und da ist dann auch so der Dorfschnack. Irgendwie, das gehört da ganz feste zur Kultur. Und man kann auch in so ein paar heißen Flüssen baden. Und was auch nochmal extrem schön und anders ist. Also da läuft man dann, im Süden zum Beispiel ist einer, da läuft man, ich glaube, eine Dreiviertelstunde, Stunde durch die Natur, kommt an diesen Fluss und dann kann man sich da reinlegen und hat dann da auch Badewannen, warmes Wasser.
Das Reinlegen, das würde mich auch anfixen, aber das wieder rausgehen im Winter, das finde ich ja den schlimmsten Moment ever. Deswegen gehe ich ja in keine Sauna, weil in dem muckelig warm finde ich es immer schön. Aber wenn man dann in dieses kalte Becken springen muss, das ist nicht mein Ding.
Gewöhnt man sich dran.
Okay.
Und also durch diese 38 Grad oder 40 Grad, die das Wasser da hat, bist du auch so aufgeheizt. Und da merkt man das kaum, wenn man rauskommt.
Okay.
Wenn du es extrem haben möchtest, könntest du danach noch ins, also bei manchen Schwimmbädern noch ins Meer gehen.
Auf gar keinen Fall.
Das habe ich letztes Jahr zum ersten Mal gemacht.
Und?
Es war kalt. Es war sehr kalt.
Bist du komplett rein oder so wie ich immer, wenn ich ins Meer gehe, nur bis unter Bauchnabel?
Ich war komplett drin, bis auf den Kopf.
Gott, okay. Ja. Also, ja, es war
gut. Eine kleine Mutprobe mit einer anderen Person da aus dem Pool, wo ich war. Wir haben uns gegenseitig angestachelt und dann so, ja, wer schafft's wirklich? Ich hab's geschafft.
Und die andere Person nicht?
Ich glaube, die war dann bis zu den Knien oder bis zu den Oberschenkeln drin.
Das bin ich.
Also es reicht auch schon.
Und wenn wir jetzt noch mal so auf die Frühjahr, Sommer, Herbst Reisezeit gucken, wie sind da so in den verschiedenen Monaten die Temperaturen und die Sonnenstunden? Also du hattest ja gesagt, im Herbst, also so September, Oktober, hat man noch genug Licht. Was bedeutet das denn? Wie lange habe ich da Tageslicht?
Also ich würde mal im Mai anfangen. So. Also im Mai ist es so, dass man da schon Tageslicht von, ich weiß nicht, 5, 6 Uhr morgens bis 10 Uhr abends hat. Vielleicht, also, ne, also es wird ja jeden Tag mehr. Mhm. Genau, ja, es liegt ja auch ein bisschen höher als bei uns. Und im Juni ist es schon so, dass die Sonne eigentlich nicht mehr richtig untergeht. Also, nee, sie geht unter, aber es wird nicht mehr dunkel. Und das ist auch schon Anfang Juni so. Krass. Das zieht sich dann bis Mitte August. Also dann wird es ja wieder, ja, Schritt für Schritt dunkler. Und ich glaube, so ab September, Mitte September hat man wieder so die ersten dunklen Nächte.
Das ist, ich hatte das jetzt anders eingeschätzt tatsächlich. Aber dann ist ja wirklich nur im Winter ganz dunkel, oder?
Mhm, genau. Und das auch, also im November war ich jetzt schon häufig da. Da hast du Tageslicht von 9:30 morgens bis 16.30 Uhr, würde ich sagen. Und das ist dann halt dieses goldene Licht.
Mhm.
Wenn es jetzt nicht bewölkt ist oder regnet oder so, dann ist es halt grau. Und im richtig tiefen Winter, also um die Wintersonnenwende, hat man nachmittags oder mittags, würde ich sagen, 3-4 Stunden Dämmerlicht. Aber es ist nie so, dass man die Hand vor Augen nicht sieht.
Krass. Also kann man sagen, bietet Island so ähnlich wie ja auch Finnland, Norwegen und so weiter für sämtliche Jahreszeitenfanatiker was? Also an alle, genau. Für alle, die es gerne immer hell hätten, so wie ich, dann halt eher so Frühjahr, Sommer. Und wer es gerne ganz gemütlich haben möchte und sich mit Lichterketten einigeln will und irgendwie heiß baden möchte, dann Herbst, Winter. Das ist doch
genau.
Schön. Schauen wir mal auf die Reiseplanung. Also wir sind ja immer noch, sind wir ein bisschen abgeschweift vom Thema, aber wir sind ja immer noch beim Thema, wir reisen mit einem Campingfahrzeug, egal ob jetzt gemietet oder selbst mitgebracht. Ah ja, Stichwort gemietet, könntest du noch mal ein paar Vermietungen aufzählen, die dir jetzt so bekannt sind, wo du vielleicht auch sagst, ja, da weiß ich, da kann man gut mieten?
Mhm. Also es gibt natürlich Vermietungen wie Sand am Meer da oben. Ich arbeite auch mit denen zusammen, zwar mit Happy Campers. Mit denen war ich letztes Jahr unterwegs und fand es super. Also ich darf natürlich auch nichts anderes sagen, aber ich fand sie wirklich super.
Ja, ich nehme an, sonst würdest du ja auch nicht mehr mit denen zusammenarbeiten, wenn es scheiße gelaufen wäre.
Genau, das stimmt auch.
Das ist ja bei unseren Kunden genauso. Auch wenn wir die erwähnen und Werbung machen, wir arbeiten ja mit denen, weil wir die gut finden und nicht, weil die so kacke sind. So.
Genau, das stimmt. Und davor war ich mit Camp Easy unterwegs. Das sind beides so mit die ältesten Campervermietungen in Island. Die haben die haben sehr ähnliche Fahrzeuge von der Ausstattung. Ich glaube, die haben sich irgendwann mal abgespalten oder keine Ahnung.
Mhm.
Aber da merkt man auch, die Fahrzeuge sind für Island gebaut. Also du hast drin die Isolierung, du hast die Heizung, du kannst damit ohne Stromanschluss irgendwo rumstehen. Man kann drin kochen, also ja, alles, was man braucht. Und das ist auch noch, was mir dazu einfällt, ein großer Unterschied zu sehr vielen deutschen Vermietungen. Wenn ich da jetzt mal an die großen denke, wie Roadsurfer zum Beispiel. In Island hast du die Fahrzeuge schon komplett ausgestattet.
Ja,
Also du hast eine Decke drin, du hast Bettwäsche dabei, Kissen, Töpfe, Kaffeemaschine, also alles, was du brauchst. Du musst nur noch mit deiner Reisetasche einsteigen.
Und das ist halt selbst bei denen, die mit Vollausstattung werben, meistens so, dass man zumindest die textilen Sachen selber mitbringen muss. Also Handtücher, Bettwäsche. Das ist eigentlich bei allen, die ich bisher kennengelernt habe, Standard. Und das ist natürlich blöd, wenn man irgendwie mit dem Flieger vielleicht anreisen muss. Kannst ja nicht eine Bettwäsche für 4 Personen mitschleppen.
Ja. Ja, das haben die alles schon mitbedacht da oben.
Cool.
War ich auch sehr begeistert.
Und du hattest ja vorhin gesagt, also Langzeit geht bei manchen Vermietern schon so ab 7 Tage los. Was wäre denn ein Reisezeitraum, wo du sagen würdest, dafür lohnt sich's wirklich da? Also in diesem Zeitraum kann ich mir auch wirklich was von der Insel anschauen. Weil ich kann mir vorstellen, dass man da teilweise, je nachdem, welche Strecken man befährt, auch so ein bisschen unterschätzt, wie lange man dafür braucht.
Das unterschätzt man immer. Ich würde sagen, alles in den Sommermonaten. Also Juni bis September, Oktober. Das würde ich jetzt so zumindest mal für eine erste Islandreise im Camper empfehlen. Da hat man alles, was man unternehmen kann. Man könnte eine Bustour ins Hochland machen, wenn man keinen Hochlandcamper hat. Man kann wandern gehen, man kann sehr viel draußen sein. Man kann Whale-Watching machen und Papageitaucher sehen. Also das ist, würde ich fast sagen, so die beste Reisezeit für eine erste Islandreise.
Und wie viele Tage würdest du empfehlen, dass man vor Ort bleibt, um wirklich dann auch das nutzen zu können?
Wenn man die Ringstraße fahren möchte, das ist so da dieser klassische Roadtrip, den man macht, würde ich mindestens 10 Tage planen. Am besten ganze 2 Wochen. Dann ist es entspannt.
Aber ist dann auf jeden Fall in einem normalen Jahresurlaub zu schaffen. Also man muss jetzt nicht irgendwie sich ein Sabbatical von 3 Monaten nehmen, damit man da was anfangen kann. Okay, das ist schon mal gut. Weil das ist ja tatsächlich auch bei den allermeisten unserer Hörerinnen und Hörer so, dass die halt jetzt nicht Jobs wie wir haben, wo du einfach dann dich für 2 Monate verabschieden kannst. Und da bin ich immer daran interessiert, auch so Tipps zu geben, die dann wirklich umsetzbar sind.
Ja. Ja, und wenn man jetzt nur eine Woche hat, da kann man super die Südküste machen oder sich nordwestlich von Reykjavik orientieren oder generell rund um Reykjavik bleiben. Da gibt es auch schon extrem viel zu sehen und zu machen. Also das geht auch.
Und wenn man jetzt so ein bisschen abseits der Ringstraße unterwegs sein möchte, wie würdest du das einschätzen, was so die Strecken angeht? Also wie sind die ausgebaut? Wie viel braucht man da wirklich? Also ich sage jetzt mal für 100 Kilometer, wie viele Stunden muss ich dafür einplanen, um jetzt mal an einem Beispiel festzumachen? Weil da haben wir uns nämlich in gewissen Gegenden Europas auch schon ein paar Mal sauber verkalkuliert, wie Polen, dass wir gedacht haben, ach ja gut, das sind 50 Kilometer, wie lange werden wir da brauchen? Eine Stunde vielleicht? Ach ja, dann waren es halt 3,5. Ja,
nee. Es kommt drauf an, wo man hinfährt. Also es gibt im ganzen Land asphaltierte Straßen, außer im Hochland. Oder dann so richtig so im Inland. Du darfst auf der Ringstraße 90 km/h fahren oder auf allen Landstraßen darfst du 90 km/h fahren. Innerorts 50. Und man kommt da relativ gut voran.
Okay.
Also, wenn man möchte, kann man die Ringstraße in einem Tag durchballern. Das sind, glaube ich, 1.500 Kilometer. Da macht man dann aber auch nur Pause zum Tanken und Pipi machen. Ich plane für meine Touren immer so bis oder 250 bis 350 Kilometer ein, je nachdem, in welcher Region ich unterwegs bin. Also es gibt einfach Streckenabschnitte, da ist es unfassbar langweilig. Da macht es nicht, also da muss ich nicht aussteigen an jeder Ecke. Da gibt's dann auch weniger zu sehen. Und an anderen Orten, da kann man mit 250 Kilometern einen ganzen Tag füllen, weil es da so viel zu sehen gibt.
Und jetzt hattest du ja vorhin gesagt, die Mietfahrzeuge sind so ausgestattet, dass die auch keinen Stromanschluss zwingend benötigen. Da stellt sich natürlich in meinem freiheitsliebenden Herz sofort die Frage, geht freistehen in Island noch oder hat man sich das jetzt auch schon mittlerweile versaut?
Es ging noch nie.
Oh, es ging noch nie, okay.
Es ging noch nie. Also du darfst nur auf Campingplätzen übernachten. Noch nicht mal auf einem Parkplatz wie in Norwegen oder Schweden.
Alles klar. Also, und gibt es da auch sowas Äquivalentes zum Wohnmobilstellplatz? Also was jetzt nicht direkt ein Campingplatz mit der kompletten Infrastruktur ist, sondern vielleicht was Einfacheres, aber legal?
Die Campingplätze sind anders als bei uns. Also es gibt nicht diese, ich sag mal, Campingparks, wie man sich das so bei uns vorstellt. Ne? Es gibt
mit Wasserrutsche.
Wasserrutsche, Parzellen und das alles. Das gibt's in Island nicht. Also du hast meistens eine Wiese, da kannst du dich dann hinstellen, wo du willst. Dann gibt's ein Sanitärhäuschen und bei vielen Plätzen noch einen Aufenthaltsraum mit Küche für die Leute, die mit dem Zelt unterwegs sind.
Das klingt wunderschön.
Und es gibt keine Schranken. Da kommt dann entweder morgens oder abends jemand mit dem Kreditkartenlesegerät, klopft bei dir an die Tür und sagt, jo, hallo, bitte zahlen. Und das war's. Also du hast so dieses Freistehgefühl,
aber
hast
legal.
Du auf den meisten Campingplätzen.
Ach toll.
Egal. Und die sind auch echt gut bezahlbar. Also es gibt Plätze, da habe ich nur 1500 Kronen bezahlt. Das sind so um die 13 Euro.
Oh ja.
Und dann gibt's also einen Platz, da habe ich mich auch ein bisschen abgezockt gefühlt. Der ist im Süden, in Selfoss. Da habe ich, glaube ich, 36 Euro oder so bezahlt für die Nacht.
Ja, das aber ist hier ist schon halt unterer Standard mittlerweile in Mitteleuropa genau. Tatsächlich und auch in Südeuropa.
Ja.
Also das ist jetzt für mich eine ganz spannende Erkenntnis tatsächlich, weil ich verbinde Island immer mit sehr hohen Kosten.
Mhm.
Und ich vermute, dass es vielen Leuten so geht, weil wenn man natürlich in erster Linie auch Bekannte hat, die vielleicht schon mal dort waren, aber jetzt nicht zum Campen, sondern die halt dann in Unterkünften waren und die sich dann irgendwie ein 4x4-Fahrzeug gemietet haben und so, die berichten natürlich von exorbitanten Preisen. Und dass man da so günstig campen kann, das war mir gar nicht bewusst. Also dann ist es ja doch auch vielleicht auch für Leute spannend, die sagen, okay, wir machen das jetzt mal, wir nehmen dann halt mal diesen teuren Flug und so in Kauf, aber dafür haben wir dann vor Ort die Möglichkeit, relativ günstige Unterkünfte zu bekommen.
Genau. Der Flug ist auch gar nicht mal so teuer. Kann ich dir auch direkt schon sagen.
Sehr gut.
Also da ist natürlich auch die Frage, je nachdem, wann man bucht und für wann. Aber im Sommer kosten die um die 500, 550 Euro pro Person.
Oh, okay.
Ich weiß jetzt nicht, ob mit Aufgabegepäck oder nicht, weil ich meistens nur mit Handgepäck reise.
Mm.
Aber das sind dann vielleicht noch mal 20, 30 Euro mehr. Also das ist
ja gut.
Das bezahlbar. Ist
ja wirklich bezahlbar.
Genau. Was teuer ist in Island, sind die Lebensmittel.
Mm.
Und da gibt's natürlich dann auch eine Range von bis.
Ja, je nachdem wahrscheinlich auch, was importiert werden muss, ne?
Genau, je nachdem, was importiert wird. Und je nachdem, in welchem Supermarkt man einkauft, wie bei uns auch. Die haben natürlich auch Discounter. Und da kostet, oder ja, da sind die Preise so wie bei uns, wenn ich zum Rewe gehe. Oder zum Edeka. Also bei uns, also so die hochpreisigen Supermärkte sind in Island die Discounterpreise.
Okay. Aber auch, ich sage jetzt mal, nicht so, dass man jetzt denkt, ich werde jetzt arm, wenn ich da mal irgendwie 2 Wochen bleibe.
Nee, wenn man selbst kocht oder häufiger selbst kocht, dann geht das total. Essen gehen ist teuer, Alkohol ist teuer. Also alles, was irgendwie Spaß macht.
Rauchen wahrscheinlich auch.
Rauchen ist auch teuer, ja.
Zum Glück habe ich aufgehört. Und, ach nee, das verlagern wir noch mal ein bisschen weiter nach hinten. Ich würde natürlich gerne auch noch was über die isländische Küche und Mentalität und so weiter erfahren. Aber da schauen wir, ob wir noch dazukommen, weil ich würde gerne wirklich auch noch mal das ganze Camping-Thema abschließen und auch zum Bikepacking kommen, weil das ist ja eigentlich eher so dann auch deine Spezialität. Vielleicht noch ganz kurz, was mich noch interessieren würde zu den Campingplätzen. Kann ich da noch spontan hinfahren oder muss man da jetzt auch schon reservieren?
Ich glaube, wenn du irgendwo anrufst und fragst, ob du einen Platz reservieren kannst, dann legen die auf.
Okay.
Also du kannst überall spontan hinfahren. Und wenn der Platz voll aussieht oder schon relativ voll ist, dann finden sie immer noch ein Eckchen, wo man sich hinstellen kann.
Okay. Und Thema Wohnwagen, was ich vorhin kurz angesprochen hatte, eingangs. Würdest du sagen, mit dem Wohnwagen ist Island sinnvoll bereisbar? Also ich spreche jetzt nicht von kleinen Offroad-Wohnwagen oder so Teardrop oder so, sondern so der klassische Wohnwagen, den wir haben, den zehntausende andere Menschen in Deutschland haben. Eher ja, eher nein oder jein?
Isländer selbst sind auch mit Wohnwagen unterwegs. Wohnwagen. Also man kann es machen.
Mhm, okay.
Ich würde sagen, man muss den Wohnwagen fahren können.
Mhm.
Und das auch, wenn es mal windig ist.
Mhm. Nicht, dass der dann hinter dir
nicht,
in der Luft
dass der
hängt.
Irgendwie wegfliegt oder so.
Ja, wir sagen das jetzt so witzig, ne? Aber das ist ja gar nicht spaßig, wenn du dann irgendwie so einen flatternden Anhänger hinter dir hast.
Genau. Also Wohnwagen würde ich auch eher im Sommer machen, weil da das Wetter am stabilsten ist. Ist dann wieder die Frage, wenn du mit der Fähre rüberfährst mit deinem Wohnwagen.
Dann wird's teuer.
Was kostet's am Ende?
Ja, ja. Und mit Zelt, da hattest du ja irgendwo auf deinem Blog, habe ich gelesen, Zelten in Island muss man wollen. Da bin ich ein bisschen hellhörig geworden. Was genau? Also ich bin generell der Meinung, Zelten muss man wollen, weil ich halt da jetzt nicht mehr so ein Fan von bin im Alter, im fortgeschrittenen Alter von Mitte 40. Aber dass du das jetzt so betonst, was meinst du damit?
Ja, das Wetter ist halt anders als bei uns. Da würde ich sagen, das ist so das, was man am Zelten wollen muss. Du hast Wind. Es ist grundsätzlich kälter, das heißt, man hat einen dickeren Schlafsack dabei, man hat eine dickere Isomatte. Wenn es windig ist, ist es im Zelt laut.
Mhm.
Man muss sich da irgendwie die geschützten Plätzchen suchen auf den Campingplätzen, was manchmal auch schwierig ist, wenn es einfach nur eine glatte Wiese ist, ohne irgendwas drumherum. Also ich hatte es mal in einem Sturm gesehen, dann haben sich alle Zelte hinter so einen Felsen eingereiht, weil da nichts anderes war.
Mhm.
Und das ist einfach dieses, man muss es wollen. Man hat ja jetzt auch nicht die Sommertemperaturen, die man hier hat, so dass man mit leichtem Gepäck unterwegs ist, sondern schon auch mit einem Wollpulli oder einer Fleecejacke oder einer dünnen Daunenjacke, dicken Schuhen und so. Also das finde ich einfach, ja, muss man mit bedenken. Es ist nicht wie so ein Zelturlaub irgendwie in den Niederlanden am Meer oder so.
Ja, ich höre daraus, dass du natürlich selber auch schon mit Zelt unterwegs warst oder wahrscheinlich sogar auch noch bist. Gibt es da irgendwelche Erlebnisse im Zelt, die auf irgendeine Art unvergesslich waren? Also sei es, dass die jetzt besonders schön waren oder dass du auch sagst, nee, das muss ich jetzt aber nicht unbedingt nochmal haben.
Gibt's auf jeden Fall. Also ich habe auf meinen Trekkingtouren im Zelt geschlafen. Und würde das auch jederzeit wieder machen, weil Hütte ist nicht meins.
Mhm.
Mit 15 Leuten im Schlafsaal oder mit mehr brauche ich nicht. Deshalb Zelt. Schönstes Erlebnis war bei meiner allerersten Tour. Da bin ich am Skogafoss gestartet. Das ist einer von den ganz berühmten Wasserfällen. Dieser sehr breite Wasserfall. Und da ist ein Campingplatz davor. Und ich bin mit Blick auf den Wasserfall, also ich habe mein Zelt so gestellt, sobald ich den Reißverschluss aufgemacht habe, habe ich diesen Wasserfall gesehen.
Wow.
Und das dann eben auch frühmorgens, spätabends, nachts im Hellen. Und dann steht man auch alleine vor dem Wasserfall. Und das war schon extrem cool. Das habe ich dann auch noch mal mit dem Camper gemacht. Das war auch cool, weil man dann auch noch Kaffee im Bett trinken konnte.
Oh, schön. Bequem und dann einfach hat. Die Türen hinten auf.
Genau, genau. Wasserfall, keine Menschen. Die rollen dann nämlich erst später ein. Und mein schlimmstes Erlebnis im Zelt war im Hochland, dann so richtig im Hochland. Und das ist auch eine extrem schöne Lage für einen Campingplatz. Das ist Álftavatn heißt das. Das ist ein großer See mit Bergen drumherum und man guckt auf den See, wenn man da irgendwie sein Zelt aufbaut. Und da ist es richtig windig gewesen in dieser Nacht und richtig kalt. Damit hatte ich gar nicht gerechnet, weil tagsüber hatten wir Temperaturen, da bin ich in kurzer Hose rumgelaufen. Und nachts hat es dann so angezogen und es wird so kalt, dass ich mir meine Trinkflasche als Wärmflasche gemacht habe, die mit im Schlafsack hatte. Ich habe einen Schlafsack, der bis minus 6 Grad Komforttemperatur hat. Also der kann schon einiges. Dann hatte ich mir neben dieser Wärmflasche auch noch alle Klamotten angezogen, die ich hatte. Und als es dann immer noch nicht besser wurde, habe ich mir auch noch die Rettungsdecke mit in den Schlafsack geholt.
Ach du Scheiße.
Also das brauche ich nicht nochmal.
Das verstehe ich. Also da, ich stelle mir vor, da kriegt man irgendwann auch Angst, dass man vielleicht erfrieren könnte, ne? Also wenn es so krass wird.
Ja, da wäre ich wahrscheinlich noch ins Klohäuschen gegangen oder heiß duschen gegangen oder so. Also bevor ich erfroren wäre. Aber also ja, ohne Infrastruktur weiß ich nicht.
Also du warst da auf dem Campingplatz, richtig?
Mhm, genau. Im Hochland darf man auch nur auf Campingplätze.
Also selbst mit Zelt. Nicht so wie selbst in anderen Ländern, dass du dann irgendwie bivakieren oder zelten irgendwo darfst.
Okay. Das darf man in Island in einigen Regionen. Da gibt es Listen, wo das erlaubt ist. Habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber im Hochland ist fast alles Naturschutzgebiet.
Okay.
Und da, ja, schwierig.
Kurze Zwischenfrage. Du sprichst immer von, ich habe da mein Zelt aufgebaut und ich war da mit dem Camper. Bist du in erster Linie alleine tatsächlich unterwegs?
Meistens ja. Mein Freund war einmal mit und sein Fazit war, Island ist ein lebensfeindlicher Stein.
Oh Gott, das ist ja komplett das Gegenteil von dir.
Ja, ich habe den armen Kerl aber auch über Ostern mitgenommen. Und wir hatten wirklich alles an Wetter. Und er ist sehr schneeaffin eigentlich, also der ist so Wintersportler. Aber er meinte, also nee, da in Island der Schnee muss nicht sein. Also sein Highlight war, dass wir am Vulkanausbruch waren.
Oh.
Und also sonst hätte der wird noch viel schlimmer über Island vielleicht sprechen. Das hat ihn besänftigt am letzten Tag.
Also ein lebensfeindlicher Stein ist ja ein vernichtendes Urteil.
Das ist ja genau.
Okay. Und ich gehe mal davon aus, dass es dann ein sicheres Reiseland ist, weil sonst würdest du es wahrscheinlich nicht so machen.
Mhm, genau, total sicher. Also es gibt immer schwarze Schafe, aber die gibt es ja überall.
Ja.
Ja, mit so ein bisschen Bauchgefühl und weiblicher Intuition kommt man da sehr gut durch. Ich hatte jetzt auch nie eine Situation, wo ich gedacht habe, so, oh, das ist jetzt aber irgendwie unangenehm oder irgendwas. Also.
Ja, und insbesondere, wenn du eh auf Campingplätzen übernachten musst, das ist ja, also da habe ich, egal in welchem Land wir bisher waren, immer die Erfahrung gemacht, ja gut, das ist halt ein Campingplatz. Also da war noch nie irgendwo bei uns eine Situation, wo ich auch nur ansatzweise das Gefühl gehabt hätte, oder muss man jetzt aufpassen. Also selbst bei sowas wie Klauen, also ich spreche jetzt noch nicht mal von Überfällen, aber selbst Klauen ist da bisher bei uns nicht vorgekommen.
Ja.
Also kann man auch alleine machen.
Genau, man kann es alleine machen. Zum Thema Klauen habe ich jetzt letztens gelesen, dass so ein bisschen Taschendiebe an den absoluten Hauptsehenswürdigkeiten unterwegs sind, jetzt vermehrt. Aber da ist es natürlich auch, wie laufe ich rum, wie verhalte ich mich?
Klar. Ja. Und Stichwort Hochland nochmal. Wie würdest du das Hochland landschaftlich beschreiben? Ist es richtig so schroffe Berge oder sehr grün? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Alles davon.
Okay.
Also es gibt Abschnitte oder Regionen mit richtig schroffen Bergen und Geröll. Es gibt in der Mitte vom Hochland eine Wüste, also eine Geröllwüste. Da führt auch eine Straße durch, die früher als Verbindung vom Norden in den Süden genutzt wurde. Dann hast du in den Bereichen, wo eben ja heiße Quellen sind, hast du es grün und bunt und überall blubbert's und dampft es und so weiter. Also auch komplett anderer Planet. Und dann hat man rundum zum Beispiel Landmannalaugar, das ist da auch ein sehr beliebtes Wanderziel. Da ist es komplett bunt. Da ist irgend so ein Gestein was, ja, rot, orange, gelb, blau, grün, also wirklich alle Farben hat. Dann gibt es Kärtlinger Fjöt, heißt es, glaube ich. Das ist richtige Marslandschaft. Da hast du rote Berge, aus Krass. Denen es dampft. Und also es ist auch so was, was man ganz oft auf Fotos sieht.
Ja.
Und da sind dann wie so kleine Stufen reingebaut, dass man da hochkommt. Und das ist auch der absolute Wahnsinn, wenn man da steht und sich denkt, so, das kann doch jetzt hier nicht echt sein.
Kein Wunder, dass die Isländer an Elfen und sowas glauben. Mhm. Also ich meine, wenn du in so einer Landschaft aufwächst, die so, deswegen meinte ich vorhin zu dir, dass ich alles, was ich bisher da gesehen habe, für mich so mystisch wirkt. Und ich bin jetzt wirklich gar nicht anfällig für Übersinnliches und so. Aber ich glaube, da wird selbst ich irgendwie Sachen fühlen.
Ja, das kann ich auch gut nachvollziehen. Also ich fühle es auch nicht, aber ich verstehe das schon, dass da, weiß ich nicht, diese Elfenverrückten unterwegs sind. Also ich habe noch nie Elfen getroffen.
Schade eigentlich. Und wenn ich das Hochland mit dem Camper erkunden will, was würdest du sagen, worauf muss ich da bei der Auswahl des Fahrzeugs achten? Also sowohl, wenn ich jetzt überlege, ob ich mit meinem eigenen hin will, als auch wenn ich dann ein Mietfahrzeug mir vielleicht nehme.
Ja, beim Mietfahrzeug gibt es speziell Fahrzeuge fürs Hochland. Das sind dann die Offroad-Camper, also mit Allrad, mit Bodentiefe, mit Schnorchel. Und das würde ich auch beim eigenen Fahrzeug idealerweise mitnehmen.
Okay, also jetzt ein, ich sag jetzt mal, reiner, permanenter Allrad bei einem SUV ist dann vielleicht fürs Hochland auch nicht so gut geeignet.
Doch, das wird auch gehen.
Geht auch. Also ich muss jetzt nicht einen Schnorchel also haben. Aber
nee, die Schnorchel sind ja auch dafür da, dass sie einfach cool aussehen.
Mm, okay.
Also unter anderem. Ich würde da eh überlegen, welche Straßen ich da überhaupt fahren möchte und mir zutraue. Also es gibt sehr gut befahrbare Straßen, die allerdings auch, ja, wenn du jetzt so an einen deutschen Feldweg denkst, der ist im Vergleich zu einer Hochlandstraße ist der einfach perfekt. Mhm. Also du hast da Geröll, du hast Schlaglöcher, die knietief sind. Also die Straßen sind schon so ein Abenteuer. Und davon gibt's halt welche, wo du jetzt keine besonderen Herausforderungen noch zusätzlich hast, wie eine Flussquerung.
Ja.
Oder extrem enge Sachen, wo es dann irgendwie links von dir die Küste runtergeht.
Mm-hmm. Ich hab ja Höhenangst, das habe ich ja auch schon mehrfach im Podcast erzählt, dass für mich halt bestimmte Straßen, jetzt auch in Katalonien, wo ich ja immer selber fahren musste, weil ich ja alleine unterwegs war, beziehungsweise mit einer Freundin, das ist für mich schon echt eine Herausforderung, wenn es dann da keine Begrenzungen gibt, ne? Also keine Leitplanken oder so. Und das ist ein ganz wichtiger Hinweis von dir, dass es eben nicht nur das Fahrzeug können muss, sondern dass man selber auch ein gewisses, vielleicht eine gewisse Erfahrung mitbringen muss und gewisse Skills, damit es eben dann nicht gefährlich wird. Weil das ist halt, wenn man in Deutschland oder Mitteleuropa groß wird und in erster Linie hier irgendwie reist, dann kennt man sowas einfach nicht, dass es da keine Absicherungen gibt und so. Also da vielleicht sich dann nicht überschätzen am besten.
Genau. Und es gibt auch sehr einstiegsfreundliche Straßen.
Auch Offroad-Touren? Also
ja, Offroad ist es nicht, weil Offroad in Island auch verboten ist. Okay. Aber die F-Roads in Island ist das, was wir hier unter Offroad verstehen würden. Mhm. Also das hat mit Straße nicht viel zu tun.
Wo man sich dann so ein bisschen austoben kann, aber ohne gleich abzustürzen, wenn man mal aus Versehen das Lenkrad nicht ganz festhält.
Genau. Okay. Also es ist halt eine offizielle Straße, die in einem extrem schlechten Zustand ist.
Ja, verstehe.
Aus unserer Sicht.
Verstehe.
Und da gibt's zum Beispiel die F35. Die ist echt perfekt, wenn man zum ersten Mal so eine Straße fährt. Also die ist gar nicht schlimm. Da fahren die Isländer auch mit ihren ganz normalen PKWs drüber. Also das wäre so eine Straße, die ich zum Einstieg empfehlen würde. Mhm. Dann gibt's die 550, die bin ich auch schon gefahren mit so einem Jimny. Die ist ein bisschen schroffer, aber geht auch noch sehr gut. Man hat keine Flüsse zwischendurch oder irgendwie solche verrückten Sachen. Und so kann man sich dann auch langsam rantasten. Und immer wenn es irgendwie unangenehm wird oder man denkt so, oh, ich weiß jetzt nicht, ob ich hier weiterfahren will, kann, dann kann man ja auch zurückfahren.
Ja, dann muss man im Zweifel an der am steil abfallenden Hang einfach in 28 Zügen wenden.
Ja, diese steil abfallenden Hänge gibt's eher in den Westfjorden, glaube ich. Also jetzt so im richtigen Hochland nicht.
Und wenn ich mehrtägige Touren fahren möchte im Hochland, wo kann ich dann da übernachten? Weil du hattest ja schon gesagt, also da ist selbst im Zelt streng verboten.
Da gibt es auch Campingplätze.
Ah ja.
Also es gibt viele Campingplätze, es gibt Hütten mit Parkplatz nebendran, wo man dann übernachten kann. Mhm. Da gibt es Infrastruktur.
Und das hatte ich vorhin ganz vergessen zu fragen. Gibt es dann spezielle Campingreiseführer für Island, also wo ich dann die Campingplätze finde? Gibt es irgendwelche Apps, die du empfehlen kannst? Ich glaube, die Camping-App hat ja auch Island mit dabei, ne?
Genau, die Camping-App und die Nordcamp.
Ah ja, genau, die Nordcamp, richtig.
Nordcamp.
Ja, die ist ja prädestiniert dafür.
Genau. Genau, also die beiden auf jeden Fall. Und von Island gibt es selbst, ich glaube, Tjalda heißt das, tjalda.es. Da sind die Campingplätze auch eingezeichnet. Und ich würde, wenn ich ins Hochland will, nochmal beim isländischen Wanderverband gucken. Mhm. Das ist fi.is. Da hat man die Hütten drin, auf jeden Fall. Und wie gesagt, bei den meisten Hütten kann man auch schlafen. Also kann man im Fahrzeug schlafen, nicht mehr in der Hütte.
Okay. Es gibt ja auch noch die App iOverlander, die wir immer ganz gerne empfehlen für weltweite Touren. Mhm. Ich hatte nur gerade das Handy im Flugmodus und kann deswegen jetzt nicht ganz auf die Schnelle gucken, aber ich vermute, dass da Island auch mit dabei ist. Wobei ich ehrlich gesagt mit der neuen Version nicht happy bin, aber das ist ein persönliches Thema. Das heißt ja nicht, dass keiner damit happy sein kann. Da gucke ich jetzt gerade mal auf die Schnelle. Wo haben wir Island? So. Ach, der Flugmodus, der hat mir jetzt... Ach, hier ist Island. So. Müssen wir dann notfalls rausschneiden, wenn es jetzt zu lange dauert.
Kannst mir auch noch eine Frage stellen.
Ja, ich wollte dich sowieso noch fragen zum Thema Wintercamping. Mhm. Weil du ja sagst, das ist so deine bevorzugte Reisezeit. Und ich meine, gelesen zu haben, dass du auch im Winter schon mit dem Camper in Island unterwegs warst. Warum? Warum macht man sowas freiwillig?
Warum? Aus ganz praktischen Gründen. Ich war auf einem Festival und es gab keine Unterkünfte mehr.
Okay.
Weil es in dem Ort, wo das Festival stattfindet, eh nicht viele Unterkünfte gibt und drumherum auch nicht. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann fahre ich halt mit dem Camper hin.
Und hast du es bereut? Oder wie oft hast du es bereut?
Gar nicht.
Nee, echt? Okay.
Vielleicht doch. Es gab kleine Momente. Der Campingplatz, wo ich eigentlich stehen wollte, der ist an ein Schwimmbad angeschlossen. Und die hatten extrem viel Schnee in dem Jahr. Deshalb haben sie da halt immer, wenn sie den Parkplatz vom Schwimmbad geräumt haben, haben sie den Schnee auf den Campingplatz geschippt. Weil wer ist denn so doof und kommt im Winter dort campen? Also in den tiefsten Westfjorden.
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ne?
Und dann musste ich halt auf dem Schwimmbadparkplatz übernachten, was an sich gar kein Problem war. Aber ich hatte keine Toilette an Bord und musste dann halt, ja, das letzte Mal aufs Klo, quasi dann am Festival oder nochmal auf dem Weg dann an der Tankstelle und morgens das erste Mal, wenn das Schwimmbad öffnet.
Oh nein, das ist mein Albtraum.
Ja, das war nicht so. Und das zweite Situation, wo ich es aber auch nicht wirklich bereut habe, war, als die Straße wegen Schnee gesperrt war, wegen Schneesturm und Schneeverwehung. Und ich da einfach noch ein bisschen länger in den Westfjorden festsaß. Und da waren halt auch einfach sehr viele Straßen gesperrt. Man konnte eigentlich kaum was machen. Und da war es dann so, ich war mit Freunden unterwegs, die waren mit ihrem ich weiß nicht, mit so einem Mini-Toyota-Auto da. Also man kann im Winter auch mit so einem ganz kleinen Pkw unterwegs sein. Und habe mit denen im Café gesessen und irgendwann sind sie aufgesprungen und meint so, die Straße ist offen, wir müssen jetzt los. Und dann sind wir einfach so in die Autos reingesprungen und losgefahren. Und in der Kolonne mit, ich weiß nicht, 200-300 Fahrzeugen da rausgetuckert. Zwischendurch kam dann nochmal der Schneeschieber. Da mussten wir alle kurz warten, dass der Schneeschieber kommt und vor uns wegfährt. Also das war dann auch wieder so am Ende eigentlich eine ganz witzige Situation, auch wenn es in dem Moment gefährlich war und auch mit Whiteout und Rutschen. Also in dem Moment habe ich gedacht, oh, hoffentlich komme ich heile raus, aber jetzt im Nachhinein ist es ganz witzig.
Ja, halt eine gute Anekdote, aber ja, mhm. Du hast gerade gesagt Whiteout, was ist darunter zu verstehen?
Das ist, ja, wenn rundum eigentlich alles weiß ist.
Also, dass man die Orientierung verliert.
Genau, man verliert die Orientierung, krass. Man sieht nichts mehr. Ich hatte da zum Teil eine Sicht von, weiß ich, ich weiß noch nicht mal, ob bis zum Ende der Motorhaube. Also es ist eigentlich, als wärst du in der Wolke gefangen.
Kannst mir vorstellen.
Und dann musst du drauf vertrauen, dass jetzt keine Kurve kommt.
Oh, fuck, okay.
Ja.
Und haben die Campingplätze dann überhaupt geöffnet im Winter?
Nicht alle, aber immer mehr.
Also wenn jetzt jemand so verrückt ist und so wie du
das machen einige
machen möchte, dann würde man auf jeden Fall eine Unterkunft finden.
Ja, auf jeden Fall. Also entlang der Ringstraße auf jeden Fall. Da sind extrem viele geöffnet. Hm. Ins Hochland darf man im Winter sowieso nicht. Westfjorde würde ich im Winter auch nicht unbedingt empfehlen, weil es da ja sein kann, dass man eben stecken bleibt, weil Straßen gesperrt sind oder ja, weil man da auch einfach sehr wenig unternehmen kann. Das ist eher so zum Wandern, zum Draußensein. Das macht dann einfach keinen Spaß im Winter. Aber so entlang der Hauptrouten findet man immer einen Platz.
Und gibt es bei den Vermietern da auch spezielle Wintercampingfahrzeuge, die dann vielleicht noch ein bisschen mehr isoliert sind?
Nee, das sind die gleichen.
Oh.
Aber im Winter kriegen die Stollen in die Räder, in die Reifen.
Ja, und ja gut, die haben natürlich auch eine Heizung, gehe ich mal von aus, aber okay.
Also die ich jetzt hatte, die hatten eine extrem gute Heizung.
Mhm.
Also auch wirklich so, dass ich nachts die Heizung ein bisschen runterdrehen musste und mal Luft reinlassen musste. So gut hat die geheizt. Die sind alle mit Wolle isoliert, die Fahrzeuge. Da zieht nichts.
Und im Winter wahrscheinlich fast schon Nordlichtergarantie.
Wenn das Wetter mitspielt, ja.
Mhm.
Also wenn es keine Wolken gibt.
Okay, also wir haben jetzt im Grunde alle Jahreszeiten einmal durch. In Island. Also man kann zu jeder Jahreszeit dorthin, wenn man sich entsprechend vorbereitet und so weiß, worauf man sich einlässt, sage ich mal.
Mhm.
Dann haben wir schon gesagt, mit verschiedenen Campingfahrzeugen kann man es machen, man kann es aber auch mit Zelt machen. Und jetzt weiß ich ja, du warst auch schon zu Fuß unterwegs, also Trekkingtouren gemacht, was ich auch extrem cool finde. Da warst du wahrscheinlich dann auch mit Zelt, oder? Warst du in Unterkünften?
Genau, beides. Also ich habe 2 Touren mit Zelt gemacht und dann nochmal eine mit Hüttenunterkünften.
Mhm.
Und hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, Hütte mit 15 Leuten im Gemeinschaftsschlafsaal brauche ich nicht nochmal. Also nur noch mit dem Zelt.
Und von unserem ersten Kennenlernen weiß ich ja auch, dass du auch sehr gerne mit dem Fahrrad unterwegs bist und Bikepacking machst. Übers Bikepacking selber machen wir ja noch mal eine eigene Folge, hatten wir gesagt, wo wir halt so drauf eingehen, was ist es überhaupt genau, was braucht man da an Ausrüstung und so weiter. Die gibt's mal in ein paar Wochen. Die nehmen wir unabhängig jetzt von der heutigen Folge auf. Aber ich wollte natürlich jetzt auch noch mal fragen, ob generell Island auch für Bikepacking-Touren geeignet wäre. Und wenn ja, was man da so ein bisschen vielleicht beachten sollte.
Also ich sehe in den letzten Jahren immer mehr Radfahrer in Island. Das, ja, es boomt gerade auch so ein bisschen oder nimmt gerade so Fahrt auf, dass man da mit dem Fahrrad einmal um die Ringstraße fährt oder es gibt ein sehr großes Bikepacking-Rennen in den Westfjorden. Das ist dann, ich glaube, über 600-700 Kilometer in 5 Tagen.
Oha.
Oder so. Also, ja, Island bietet sich auch dafür an. Muss man wollen.
Also im Grunde ist es ja dann ähnlich wie mit Zelten, ne? Also du hast deine Du hast deine ganze Ausrüstung dabei und schlägst halt dann auf einem Campingplatz dein Zelt auf. Aber generell gibt es Möglichkeiten, mit dem Fahrrad die Insel zu erkunden. Auf der Ringstraße wahrscheinlich kann man mit normalen Trekkingrädern unterwegs sein. Aber wenn ich dann davon abweiche, dann brauche ich wahrscheinlich Spezialfahrräder, Mountainbikes oder.
Genau. Es kommt dann darauf an, in welches Terrain man möchte. Im Hochland würde ich immer ein Mountainbike nehmen, denke ich. Oder ja, Gravel würde auch noch gehen, wenn man sich da so ein bisschen mehr an die Straßen hält. Aber da jetzt auf Wanderwegen rumpetzen, das würde ich mit dem Mountainbike machen. Ich war in Island auch schon einen Tag mit dem Gravelbike unterwegs. Auch in so ein bisschen schrofferen Gebieten. Ja, es geht.
Weißt du, was ich, mit was ich da unterwegs wäre? Mit einem elektrischen Mountainbike.
Ja, die kannst du da auch mieten.
Kann man vor Ort, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, ja. Da kann man ja sicher auch Räder, egal welcher Form, mieten.
Genau.
Vielleicht zum Abschluss der Folge noch mal so ein paar, also ein paar Kurzfragen an dich. Die habe ich jetzt gar nicht vorbereitet, die kommen jetzt ganz spontan.
Okay.
Deine drei liebsten Plätze in Island?
Skógafoss. Also die drei liebsten Campingplätze, meinst du?
Ja.
Okay, Skógafoss Camping. Dann der Campingplatz vom Viking Café in oder bei Stocksnest, das ist im Südosten. Und der 66.12 North Campingplatz im Norden. Die sind alle drei richtig schön gelegen. Und der im Norden hat einen extrem herzlichen Betreiber, der für mich morgens losgefahren ist, um zu gucken, ob die Papageientaucher einen Cliff weiter waren. Also das war sehr lieb.
Also Papageientaucher zu sehen, ist wirklich einer meiner Kindheitsträume. Mhm. Die waren nämlich bei mir auf einem Vogelbestimmungsbuch vorne drauf, das ich von meinem Vater mal bekommen hatte, ganz groß. Und da habe ich immer gedacht, ich muss die irgendwann sehen. Ist aber bisher noch nicht passiert. Also ein Grund mehr, nach Island zu fahren.
Genau.
Dann würde ich noch gerne wissen, deine 3 bis 5 absoluten Highlights auf der Insel. Also kann Landschaft sein, kann ein Restaurant sein, kann Papageientaucher sein, egal was.
Die Gletscherlagune, wenn nicht zu viele Leute da sind. Also am besten sehr früh morgens oder sehr spät abends, wenn die ganzen Tourbusse weg sind. Dann die Westfjorde. Da habe ich leider bisher zu wenig Zeit verbracht zur falschen Jahreszeit, aber da möchte ich echt noch mal intensiv hin. Und der Laugavegur Track. Also das ist eine Trekkingroute für 4 bis 5 Tage.
Und wenn jemand zum ersten Mal nach Island kommt und nur eine Sache sich anschauen könnte, was würdest du da empfehlen?
Boah, das ist richtig fies.
Ich weiß, muss ich ja auch ein bisschen challengen hier.
Dann würde ich sagen, Kerlingarfjöll. Das ist dieses Gebiet, was aussieht wie der Mars.
Ah, ja. Also dir ist klar, dass du alles, was du genannt hast, mir nachher noch mal als ausgeschriebene Version mit Links und so schicken muss, weil ich weiß gar nicht, wie man die Sachen schreibt.
Ja,
das wir packen euch auf jeden Fall alles auch natürlich in die Folgenbeschreibung rein, gerade weil das ja auch von der Aussprache her jetzt nicht immer alles direkt mit der Schriftsprache wahrscheinlich übereinstimmt im Isländischen. Und dann könnt ihr das alles euch in Ruhe angucken. Besucht auf jeden Fall auch den Blog von der Sabrina, Hallo Island. Den verlinken wir auch noch mal in den Shownotes. Da gibt's richtig, richtig viel zu stöbern, zu lesen, ganz viel Inspiration. Auch wenn ihr nicht vorhabt, da jetzt unbedingt in der nächsten Zeit selber hinzufahren, es ist trotzdem wunderschön, sich da umzugucken. Man kann sich sehr viel Fernweh da holen. Wo findet man dich sonst noch? Auf Instagram, ne?
Genau, auf Instagram.
Unter dem Handle?
Unter dem Handle Hallo Island.
Okay, verlinken wir dann auch noch mal. Was würdest du denn gern unseren Hörerinnen und Hörern zum Abschluss noch für ihre Island-Tour oder die Planung dafür mit auf den Weg geben?
Ich würde mit auf den Weg geben, nicht zu viel zu planen und schon gar nicht jede Tagesetappe mit jeder Sehenswürdigkeit feste auszuplanen, weil es immer anders kommt, als man denkt, und es ist überall schön. Wenn man Sachen verpasst, dann hat man 5 andere schöne Sachen, die man stattdessen gesehen oder gemacht hat. Und wenn man mit dem Camper unterwegs ist und jetzt keine Unterkünfte vorgebucht hat, die man anfahren muss, dann würde ich immer der Sonne hinterherfahren. Ja, einfach treiben lassen. Das, so entdeckt man Island am besten, würde ich sagen.
Und das gilt nicht nur für Island. Vielen lieben Dank, Sabrina, dass du bei uns warst. Euch da draußen herzlichen Dank fürs Zuhören. Schaltet nächste Woche bzw. auch am Mittwoch zur Kaffeepause wieder ein. Und ja, Sabrina, wir hören uns bald wieder zum Thema Bikepacking. Ich freue mich. Bis dann.
Ich freue mich auch. Bis dann.
Tschüss.